lese den Predigtext. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben eine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was hat die samaritische Frau angetrieben, zum Jakobsbrunnen zu gehen? War es, weil es sie niemandem begegnen wollte? Oder war es etwas anderes, so etwas wie eine kleine Wallfahrt? Denn da war der Berg Gerizim. Die Samaritaner hatten ihren Tempel dort errichtet gehabt. Es blieb ein heiliger Ort, wenn auch die Juden 150 Jahre vorher den Tempel zerstörten. Am Fuß des Gerizim, das Grab Josefs und etwa 300 Meter entfernt der Jakobsbrunnen, dem von ihnen verehrten Stammvater zugeschrieben, suchte sie an heiligen Orten, Gott nahe zu sein. Manfred, kann man ein bisschen lautstärker.
Höher oder niedriger?
Zurück, ein bisschen zurück, weil es
Das
gibt Rückkopplung. Jedenfalls habe ich mir noch heute überlegt, wie stellt ihr euch eigentlich den Jakobsbrunnen vor? Schaut euch, bitte.
Ganz normal,
Ja, wie normal.
Noch nichts, nicht
Doppelbote, ja. Ja, und landschaftsmäßig. Aha. Ja. Also zum einen habe ich mir schlau machen müssen, man weiß nicht genau, wie tief er war. Schätzungen gehen von 24 bis 50 Metern. Nichts mehr mit normal, gell? Wobei das Wasserspiegel etwa 2 Meter von den 50 Metern ausmacht. Immerhin. Aber ich denke mal, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn er glaubt, das bei 24 Metern, wenn er da Zeilen unterlässt mit dem Räumer, wie lange es braucht, bis es wieder oben ist. Und den Euro muss man noch mitbringen. Und das nächste ist, ich habe mir jetzt vorgestellt, beim Wasser hochholen und umleeren in andere Gefäße, da geht auch hin und wieder ein paar Tropfen Wasser neben los. Das heißt, womöglich ist in dem Brunnen sowas wie eine kleine Oase. Und sonst wüstemäßig, aber gerade bei dem Brunnen dann ein bisschen Grünzeug, vielleicht sogar Gebüsch, wo Jesus sich in das Schatten setzen konnte. Wer weiß. Und jedenfalls, die Samaritanerin sucht den Brunnen auf. Und wenn sie jetzt da Gott nahe sein wollte, da biegt sie um die Ecke und, oh, ein wildfremder Mann. Nichts war's mit Alleinsein mit Gott. Heiligsblechle muss der da auch noch rumsitzen. Und dann noch ein Jude. Ein Irrgläubiger. Ein Feind. Wir kennen die Situation, wenn man da voller Erwartung ist. Und dann wird man unterbrochen durch etwas, was man absolut nicht leiden kann. Muss das auch nur sein? Und er hat nicht mal einen Schöpfeimer dabei. Mit Salbung, das weiß ich jetzt nicht. Aber nicht mal ein Geist zum Schöpfer. Ob die Samaritanerin diesen Fremden nicht am liebsten auf den Mond geschossen hätte? Jesus hat die Frau ziemlich aus dem Konzept gebracht. Stück um Stück reißt er bei ihr Mauern ein, die sie um sich herum aufgerichtet hat. Stück für Stück dringt er in sie ein, bis ins Herz, den Ort ihrer Sehnsüchte. Da findet er Sehnsucht nach Geborgenheit, nach einer tiefen, beständigen Liebe, nach Vergebung, nach einer Möglichkeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, einen Neuanfang, nach tiefem Frieden, überströmender Freude, nach Vollkommenheit. Welche tiefen Sehnsüchte habt ihr in euch? Was unternehmt ihr, um eure Sehnsucht zu stillen? Was habt ihr schon alles unternommen, die Sehnsüchte zu stillen? Wo habt ihr resigniert? Wo habt ihr die Hoffnung aufgegeben, eure Sehnsucht stillen zu können, gestillt zu bekommen? Und welche, ich sag's mal, das deutsche Sprache ist so wunderbar, da kann man Wörter zusammensetzen und dann gibt es so schöne Bandwurmwörter. Welche Sehnsuchtsstiller haben sich als totes Wasser herausgestellt? Als etwas, das Sehnsucht nicht wirklich stillt, das kaum hat man es genossen, wieder von Neuem nach Erfüllung schreit. Und dann, wir haben ein totales Überangebot an Sehnsuchtstillern, an totem Wasser. Wenn man sich das vorstellt, wie wir tagtäglich mit Werbung überflutet und zugemüllt werden, mit Angeboten, die uns Glück versprechen, ein schöneres Leben, einen Platz an der Sonne und was weiß ich nicht alles. Totes Wasser. Wie viel wird versprochen, dass man angeblich zur Ruhe kommt, dass man Erfolgserlebnisse haben will, wird Und es ist alles totes Wasser. Für einen kurzen Moment den Durst gestillt. Und dann geht die Geschichte wieder von vorne los. War für mich auch interessant, die Abhängigkeit vom Internet. Und da wurde kürzlich erklärt, wie das funktioniert. Man hat einen tollen Videoclip, wo ihn ein bisschen zufriedenstellt. Und dann wird man weitergeleitet. Aber auf so 10 bis 15 Schuldclips. Und der nächste ist vielleicht doch wieder. Der nächste ist vielleicht doch wieder. Nichts war's. Und irgendwann kommt doch wieder ein toller Clip und es geht wieder von vorne los. Totes Wasser. Es wird was Großes versprochen, aber es hält sein Versprechen nicht. Und so nebenbei in unseren Tagen gibt es drei Favoriten für Sehnsuchtsstillen. Man könnte sagen, es sind sogar die Götzen unserer Zeit. Geld, Sex und Partys. Aber das nur so nebenbei. Die Frau kommt also an den Brunnen. Der Fremde überrascht sie. Gib mir zu trinken. Da ist nichts von der Feindschaft der Juden und ihrer Rechthaberei zu sehen. Nichts davon, wie der andere verächtlich auf einen herunterschaut, geringschätzt, als wertlos bezeichnet. Ein Jude bittet sie um einen Gefallen. Das muss man sich mal geben. Auch für die Frau eine völlig neue Erfahrung, eine außergewöhnliche Erfahrung. Er wurde Mensch, uns Menschen gleich. Jesus behandelt nicht von oben herab als Überflieger oder großer Könner, dem alles in den Schoß fällt und habt euch nicht so. Er hat Durst, er ist müde, ganz menschliche Bedürfnisse, gib mir zu trinken. Und mit seiner Bitte stellt er sich unter die Samaritanerin. Er wurde uns gleich. Kein falscher Stolz, keine Überheblichkeit, kein den anderen niedermachen. Zu Jesus darf ich so kommen, wie ich bin. Und ich bin bei ihm herzlich willkommen. Nebenbei im Vers vor dem eigentlichen Predigttext steht ausdrücklich, Jesus musste den Weg durch Samarien gehen. Und wenn in der Bibel was oder im Neuen Testament was steht von müssen, und nicht wer da den Auftrag gibt, dann ist das Gott. Sein Vater hat Jesus angewiesen, zum Brunnen, zum Jakobsbrunnen zu gehen. Und so manche scheinbar zufällige Begegnung, sie könnte auch bei uns von Gott gefügt sein. An ungewohnten Orten, zu einem Zeitpunkt, an dem wir nie und nimmer uns es vorstellen können, da tritt Gott durch einen Menschen in unser Leben. Wir erleben ihn. Er öffnet unsere Augen für seine Liebe und Herrlichkeit. Und da kann es auch geschenkt werden, dieses, wenn du erkenntest, der mit dir spricht. Gott erkennen, das ist die Quelle lebendigen Wassers. Dass wir uns nicht ablenken lassen von dieser Quelle, dass wir nicht alle Möglichkeiten und Nebensächlichkeiten nachlaufen, meinen, unsere Sehnsüchte damit stillen zu können. Nein, allein bei Gott finden wir das, was für immer unseren Durst nach Leben stillen kann. Genau gesagt, da finden wir den, der unsere Sehnsüchte stillen kann. Auch ewig. Ich denke, wir dürfen uns einfach immer wieder daran erinnern lassen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und dass ihr jetzt nicht den Rollator runterlasst, weiß ich ja schon alles. Was Gott in Jesus für uns getan hat, tut und tun wird. Er hat uns erlöst von der Macht des Bösen, der Sünde und des Todes. Mit ihm an der Seite muss ich nicht länger selbst mein Leben absichern. Mit der Lebensversicherung, die im Todesfall eintritt, zum Beispiel. Ein Widerspruch in sich. Ich darf das, was nicht recht war, in meinem Denken, Reden und Handeln zu Jesus bringen, an ihn abgeben. Er versenkt unsere Schuld und unser Versagen ins äußerste Meer. Er macht gerecht, überkleidet uns mit Gerechtigkeit. Seine Gnade und seine Erbarmen sind alle Morgen neu. Auch heute Morgen. Und morgen auch wieder. Er zeigt mir den guten Weg, den er für mich ausgedacht hat. Er ruft mich zurück, wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen habe, wenn ich mich verlaufen habe. Er trägt mich durch dunkle Stunden. Und lässt gerade durch sie mich im Vertrauen an ihn wachsen. Er heilt Verletzungen an meiner Seele. Ja, ich darf wissen und bekennen, Gott steht auch über allen mächtigen und mächtigeren Herrschern dieser Welt. Sie mögen tönen und große Sprüche klopfen. Ja, sie mögen viel Böses anrichten und viel Leid über die Menschheit bringen. Und Gott steht drüber. Auch wenn wir nicht begreifen, warum er solche Wege geht, sind die Wege, die an sein Ziel führen. Wege, aus denen er Gutes erwachsen lassen kann. Gott steht drüber. Und bei dem allem, was da passiert, gibt es ein Ende. Nur bei Gott nicht. Und schließlich uns erwartet um Jesu Willen eine unbeschreiblich herrliche neue Welt. Eine Welt, in der wir staunen werden, wie groß und herrlich Gott ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gucke immer wieder gern so das History und die Terra-Sendungen. Man kann doch bloß staunen, was für Raffinessen Gott alles in die Schöpfung eingebaut hat. Und wie die Wissenschaft einen Triumph nach dem anderen feiern kann, aber es ist noch kein Ende. Man entdeckt wieder was Neues und das schmeißt dann alles Bisherige auf den Kopf. Dass wir staunen können, wie groß und bedingungslos Gottes Liebe zu uns ist. Und dass er uns gerettet hat zu seinem Lob und seiner Ehre bis in alle Ewigkeit. Wenn du erkenntest, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ich darf Gott bitten. Jesus verspricht, dass er die Bitte erhört. Ja, darüber hinaus, sein lebendiges Wasser, der Heilige Geist, macht aus dem, der zu Jesus kommt, eine sprudelnde Quelle. Das ist ganz interessant, dass von Brunnen mit verschiedenen Worten die Sprache, aber hier und da, und bei dem lebendigen Wasser, wird betont, sprudelt. Bei dem Wasser im Jakobsbrunnen wird vermutlich Grundwasser sein. Da sprudelt nichts. Schön ruhig ist es da. Aber bei dem lebendigen Wasser, es sprudelt, ist lebendig. Ich bin ein Zeuge der großen Liebe Gottes. Und wer weiß, da wartet vielleicht manch einer an einem Brunnen mit seinen Sehnsüchten, ist erschöpft, müde. Und der wird aufgebaut, bewegt, erfüllt. Wenn ich als sprudelnde Quelle vorbeikomme und ihm beistehe. Und was auch dabei ist, ich bin nicht das lebendige Wasser, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Lebendige Wasser wird durch mich weitergereicht. Auch der andere braucht den Zuspruch, wenn du erkenntest, du betest ihn und er gäbe dir ein lebendiges Wasser. Das ist doch spannend, nicht nur den eigenen Durst gestillt bekommen, sondern für andere zur Quelle werden. Quelle lebendigen Wassers. Jesus helfe uns. Amen. Leben aus der Quelle.